vielleicht sogar. Die meisten von uns haben schon mal gezweifelt. Wenn nicht, dann erzählt mir bitte euer Tipp, wie man nicht zweifelt, niemals. Manche haben an Gottes Existenz gezweifelt, manche haben an Gottes Interesse an uns gezweifelt oder an seinem Plan. Die meisten von uns sind schon mal verzweifelt an unseren eigenen Fehlern, an dem, was andere als unsere Fehler empfinden, an Nachrichten aus aller Welt oder auch an der ganz persönlichen Dunkelheit, die in jedem Leben existiert. Zweifel gehört zum Glaubensleben dazu. Zweifel muss Platz haben in Gemeinden. Zweifel muss Platz haben in Familien. Man muss darüber reden können. Nur dann kann gesunder Glaube fest wachsen. Und nur dann kann aus Zweifel und Verzweiflung wieder Zuversicht entstehen. Aber es ist schwer mit Zweifel zu leben. Es ist schwer für diejenigen, die zweifeln. Es ist schwer für diejenigen, die mit aushalten müssen, dass da jemand zweifelt. Es ist schmerzhaft. Und ich bin ja auch, und das bekenne ich ganz offen, in meinem Glaubensleben immer wieder Zweifler gewesen. Und ich finde es sehr schön, dass die Bibel uns Geschichten von Zweiflern erzählt. Sei es Petrus, der da aus den Fluten wieder hochgezogen wird und Jesus, ach du Kleingläubiger, seufzen hört. Oder Abraham, der trotz seines Zweifels und seiner Voreiligkeit doch noch seine Verheißungen erfüllt bekommt. Und wenn du jetzt nicht weißt, welche Geschichten ich meine, da kannst du die entsprechenden Stellen nachlesen. Die meisten von euch wissen, dass ich großer Fan von der Bibel bin, denn sie enthält die Geschichten von Menschen mit Gott. Von Menschen wie uns mit Gott. Obwohl so viele Jahrhunderte zwischen uns und diesen Texten den Autoren liegen. Und ich finde immer wieder meine Fehler, meine Probleme, meine Erfahrungen, meine Freuden wiedergespiegelt in diesen Geschichten. Und unter anderem und wahrscheinlich hauptsächlich deswegen habe ich Theologie studiert, weil ich verstehen wollte, wer ist dieser Gott, der mir dieses Buch in die Hand gegeben hat und mir so unendlich viel eröffnet hat, durch meine ganzen Zweifel hindurch. Aber man muss nicht Theologie studiert haben, und das ist die gute Nachricht, um die Bibel lesen zu können. Das ist das Wunderbare an ihr. Jeder und jede von euch darf, kann und sollte selber lesen, selber denken und selber lernen über Gott. Selber Fragen stellen, selber zweifeln, selber Lösungen finden. Und deswegen dürft ihr euch heute selber predigen. Keine Angst, das bekommt ihr alle hin. Wir benutzen dafür eine Methode und die gibt es schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Im Judentum hat die ihre Tradition, um die heiligen Texte zugänglich zu machen. Die Methode heißt Chevruta. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das heißt Freundschaft. Und es läuft wie folgt. Ihr sucht euch jetzt gleich zwei oder drei Leute, mit denen ihr euch zusammensetzt. Ihr dürft die Stühle auch dann bewegen. Und guckt ein bisschen rum, damit jeder, der hier ist, jetzt auch so eine Kleingruppe hat, irgendwo Anschluss hat. Und dann setzt ihr euch zusammen und dann lest ihr einen Bibeltext. Nicht alles auf einmal, sondern einer von euch fängt an und ihr lest einen Vers oder einen Satz oder auch nur ein Wort. Und dann sprecht ihr zusammen über diesen Abschnitt. Was sagt dieses Wort oder dieser Satz oder dieser Vers? Was sagt er mir? Was bedeutet das? Gibt es vielleicht auch andere Interpretationen, die ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm habe? Und wenn ihr diesen Vers oder Satz oder das Wort ausreichend besprochen habt, und das kann dauern. Es gibt Leute, die hängen sich stundenlang in einem Wort auf. Dann lest ihr das nächste und redet weiter. Wichtig dabei ist, dass ihr euren Partnern zuhört und darauf reagiert und eingeht, was der Partner oder die Partnerin sagt. Und es gibt keine falschen Antworten erstmal. Es ist nicht das Ziel, einander zu überzeugen, oder Fragen zu beantworten oder einer hat die richtigen Antworten und der andere hat alle Fragen. So funktioniert das nicht. Sondern es ist ein Gespräch darüber, was mit euch passiert, wenn ihr diesen Text lest. Ihr könnt ganz, ganz nah am Text bleiben. Ihr könnt aber auch ein bisschen weiter weggehen davon. Ihr könnt Privates erzählen, aber ihr müsst nicht. Und wenn ihr zwischendrin Fragen habt, dann dürft ihr mich gerne fragen. Wir haben hier vorne ein paar Bibeln liegen. Vielleicht haben ja auch ein paar Leute welche dabei, auf dem Handy oder so. Und ihr habt jetzt ungefähr 20 Minuten Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ihr lest den Text, soweit ihr halt kommt, ne? Es kann sein, dass ihr nicht fertig werdet. Ich habe euch 4 verschiedene Texte mitgebracht, die hier oben stehen werden gleich. Und die haben alle ein klein bisschen anderen Fokus auf das Thema Zweifel. Und ihr einigt euch in der Gruppe auf einen von diesen Texten. Okay? Viel Spaß. Ja, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen aus den Texten. Ja, hat offenbar gut funktioniert. ich habe euch ja am Anfang schon gesagt, Zweifel ist Teil jeden Glaubenslebens. Zweifel ist wahrscheinlich auch Teil jeden Lebens, unabhängig davon, ne? Zweifel an sich selbst. So. Ja. Zweifel ist einfach Teil vom Leben, Teil vom Glauben. Und das kann euch leider niemand abnehmen. Das tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Ich habe nicht alle Antworten, niemand anderes hat alle Antworten außer Gott. Und da sind wir erfahrungsgemäß manchmal ein bisschen schlecht drin, drauf zu hören. Aber es kann helfen, wenn wir von anderen hören, von anderen lesen, mit anderen sprechen über unsere Zweifel. Und erfahren, wie sind andere damit umgegangen und was steht denn eigentlich in der Bibel? Die Bibel ist das Zeugnis, was wir von Gott haben, schriftlich. Von Menschen, die Gott kannten und die mit Gott unterwegs waren. Und ich möchte euch ermutigen, einfach keine Angst davor zu haben und nicht den Mut zu verlieren in solchen Zeiten, wo ihr wirklich viel zweifelt vielleicht auch. Stellt eure Fragen. Gott hält es aus. Ich meine, wir hatten jetzt hier die Texte, Gideon fordert Beweise, dass Gott wirklich ist. Mose stellt über 2 Kapitel lang immer wieder seine Berufung in Frage. Ist immer wieder so, aber das kann ich ja auch nicht. Und dann ist Gott so, okay, hier ist, was dir hilft. Aber das kann ich ja auch nicht. Ne? Also das ist, okay, das ist Mose, der hat trotzdem das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Dann ist da Asaf, der ist so wütend. Der ist so wütend über die Welt und über das, was anderen passiert und vergisst darüber fast seine eigenen Überzeugungen. Und der Autor von Psalm 42 wird gefragt, wo ist er denn, dein Gott? Vielleicht fragt er sich auch selber, wo ist er denn, mein Gott? Einen zweiten Gedanken möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, außer dass Zweifel euch niemand abnehmen kann und dass sie erlaubt sind in einem Glaubensleben. Und diesmal möchte ich sie euch nicht, diesen Gedanken nicht als Zweifler euch selbst mitgeben, sondern uns als Gemeinde. Wenn Menschen hier in unsere Gemeinschaft kommen, getauft werden, Mitglied werden oder auch einfach nur dabei sind, dann übernehmen wir Verantwortung für diese Menschen. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir sind als Gemeinde zusammengestellt und wir unterstützen uns gegenseitig in Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Dafür sind wir da. Wir unterstützen uns auch in Zeiten, wo Einzelne von uns ihren Glauben in Frage stellen. Für viele Glaubende ist Zweifel mit sehr, sehr viel Schmerz, mit sehr, sehr viel Angst, sogar mit Streit in der Familie verbunden. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind und werden, in der das Platz hat. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, die durch solche Zeiten durchträgt. Und eine Gemeinschaft, in der Fragen gestellt werden dürfen, in der Schmerz geteilt werden darf, in der Zweifel geteilt werden darf, ohne Urteil. Wir müssen nicht auf jeden Zweifel, auf jede Frage eine Antwort haben. Ich habe ja schon gesagt, Zweifel sind was, das kann euch niemand abnehmen. Aber wir können eine sichere Gemeinschaft, einen sicheren Boden bilden. Wir können, wenn die Situation die richtige ist und derjenige danach fragt, erzählen, wie wir mit unserem Zweifel umgegangen sind. Oder was wir als Lösung denken, wenn jemand danach fragt. Wir können beten. Wir können glauben, auch für diejenigen Geschwister, die es gerade nicht selber können. Wir können liebevoll sein miteinander. Wir sind zusammengestellt und diejenigen unter uns, die gerade fest und sicher stehen im Glauben, das sind diejenigen, die gerade wanken, halten können. Und beim nächsten Mal, wenn ihr derjenige seid, der wankt, dann werdet ihr gehalten. Von denjenigen, den ihr vielleicht früher gehalten habt. Für mich ist Psalm 13 sehr wichtig geworden. Das ist auch ein Psalm des Zweifelns. Der Hilferuf eines Angefochtenen, betitelt Luther. Und dieser Hilferuf ist in drei Teile geteilt. Er fängt an mit: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wir hören hier einen tiefgläubigen Menschen, der Gott nicht mehr findet. Ein Menschen, der sich sorgt und der Angst hat und der angefeindet wird und nicht mehr weiß, wo ist mein Gott? Es sind Vorwürfe an Gott, die er hier vorbringt. Es ist übrigens wahrscheinlich König David, der das betet. Der von Gott Auserwählte, große Glaubensheld. Und selbst der zweifelt manchmal, das sollte uns auch was sagen. Aber er fängt sich. Aus den Vorwürfen an Gott wird ein Gebet. Schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Es ist immer noch sein Gott, an den er sich wenden kann, obwohl er gerade ihn nicht spürt. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe, dass mein Feind sich nicht rühme, er sei mächtig geworden. Und mein Widersacher sich freue, dass ich wanke. Aus dem Gott, warum bist du nicht da, wird der Blick auf sich selbst. David erwartet keine magische Lösung all seiner Probleme. Er bittet um das, was er braucht, Leben. David hat hier sicherlich einen ganz klaren Feind im Kopf, einen menschlichen Feind, der ihn bedroht und seine Berufung, die er von Gott bekommen hat, anzweifelt. Es ist diese Berufung, die David in Gefahr gebracht hat. Aber es ist Gottes Weg. Es war Gottes Weg, der hierher geführt hat und es ist Gottes Weg, der hinausführt. Vielleicht ist es das, was David dazu bringt, den letzten Vers zu singen. Ich aber traue darauf, dass du gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er mir so wohl tut. David stellt seine Fragen. Er spricht seine Anklage aus. Und in dem Prozess findet er seinen Glauben wieder. Es ist ein großartiger Sieg über den Zweifel und das ist ein Beispiel, an dem wir uns festhalten können. Kein Glaubensleben wird immer nur Fröhlichkeit und Zuversicht sein. Dazu sind die Menschen und die Welt einfach nicht fähig. Aber im Durchleben von Zweifel liegt die Kraft zum Wachsen. Da liegt die Kraft, tiefe Wurzeln zu entwickeln und zu erleben, dass trotz allem und in allem Gott gnädig ist und bleibt. Also lasst uns zusammen singen, dem Herrn, weil er uns so wohl tut. Amen.